Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Alles-Dicht-Podcast. Zu dem Thema Simulation von Elastomerdichtungen, Chancen, Grenzen und Missverständnisse spreche ich heute mit einem ausgewiesenen Experten, Professor Dr. Herbert Basner, der als Professor der Technischen Hochschule Bingen und als Inhaber eines Ingenieurbüros gleichermaßen in der Theorie, Lehre und Praxis zu Hause ist. Herbert, schön, dass du heute hier bist.
Ja, Holger, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich, hier über dieses spannende und, wie du auch gesagt hast, oft missverstandene Thema sprechen zu dürfen. Oder sagen wir hier vielleicht besser, ein bisschen Aufklärung zu betreiben.
Ja, machen wir gerne, Herbert. Die Simulation von Elastomerdichtung ist ein Thema, das in der Industrie zunehmend an Bedeutung gewinnt, aber auch gleichzeitig für Fragezeichen sorgt. Über beides werden wir heute sprechen und daraus Praxistipps für den effizienten Einsatz der Simulationstechnologie ableiten. Fangen wir mit der Bedeutung an. Warum ist die Simulation von Elastomerdichtung überhaupt so interessant für die Industrie?
Nun ja, da kann man natürlich weit ausholen. Wir wollen uns ja heute auf die Dichtungstechnik und hier speziell auf die Elastomerwerkstoffe konzentrieren. Hier erlauben uns die Simulationen frühzeitig einen Eindruck davon zu bekommen, wie sich die Dichtung, also das Bauteil, wirklich im realen Einsatz unter den Betriebszuständen verhält. Wir können also Geometrien, Materialien, die ganzen Belastungen virtuell so durchspielen, ohne gleich aufwendige Prototypen bauen zu müssen. Das spart uns normalerweise Zeit und Geld. Und darüber sollten wir an dieser Stelle zunächst sprechen.
Also quasi ein Blick in die Zukunft. Aber eben nicht in die Zukunft an sich, sondern eigentlich ja die Annäherung an das zukünftige Verhalten einer Dichtung. Richtig?
Ganz genau. So würde ich das auch sehen. Eine Simulation basiert natürlich immer auf Modellen der Realität. Sie kann uns also auf dieser Basis wertvolle Hinweise geben, aber nie die Realität exakt abbilden. Erlaubt uns allerdings in diesem Rahmen wertvolle Einblicke ins Innenleben einer Dichtung.
Tests ist ein gutes Beispiel, weil damit liegt eigentlich das erste weit verbreitete Missverständnis nahe. Ich höre das immer mal öfters, dass gesagt wird, wenn ich simuliere, brauche ich keine Tests mehr.
Das stimmt so vielleicht nicht ganz. Insbesondere in der Dichtungstechnik wissen wir das alle. Kollegen, mit denen wir Dichtungen entwickelt haben und heute Dichtungen entwickeln, wissen das natürlich. Die Simulationen ersetzen die Experimente nicht. Sie ergänzt natürlich unsere Erkenntnisse und unser Verständnis des Bauteils. Möglicherweise schon in seinem Bauraum und unter Betriebsbedingungen. Sie hilft uns gezielt zu testen, Hypothesen zu prüfen und Varianten einzugrenzen. Am Ende müssen wir immer wieder überprüfen, wie sich die Dichtung in der realen Anwendung verhält. Mit der Temperatur, mit Medien, Alterungsphänomenen. Und eben den Toleranzen, die wir natürlich auch bei allen Werkstoffen haben, stimmen also unsere Annahmen.
Wenn ich dich richtig verstehe, ist Simulation damit also eher ein Werkzeug zum klügeren Entwickeln und nicht zum Weglassen, obwohl ich ja aufs Kostenseite betrachtet durch fehlende Tests viel Zeit und Geld spare.
Na klar, das holt natürlich die Anwendung wieder rein. Der Spareffekt und die Optimierung liegen in der Reduzierung der Tests. Somit, dass wir erkennbar unsinnige Optionen nicht mehr prüfen müssen.
Okay, ein weiteres Thema. Wir hatten das vorhin schon so ein bisschen ausgeklammert für Simulation. Ich will es ja aber nochmal ganz kurz erwähnen, ist die Simulation der Fertigung von Elastomerdichtungen. Wie ordnest du das ein?
Das stimmt. Wir hatten es hier ausgeklammert und sollten auch dabei aufpassen, dass wir das miteinander nicht vermischen. Die Modellierung und die Simulation des Herstellungsprozesses von Dichtungen und Dichtungskomponenten ist natürlich ein weites Themenfeld. Meist wird hier mit Systemen auf Grundlage von Strömungssimulationen gearbeitet. Zunehmend auch Extrusions- und Einspritzvorgänge, also die Fließvorgänge bei der Fertigung von Dichtungen abgebildet. Das ist aber ein ganz anderes Simulationsthema im Dichtungskontext. Das uns weit von unserem aktuellen Thema der fertigen vulkanisierten Dichtung wegführt.
Okay, dann machen wir das doch vielleicht in einem weiteren Podcast dann irgendwann mal. Kommen wir einfach zu unserem Kernthema zurück. Ich höre auch manchmal den Satz, die Software sagt mir doch alles. Was steckt denn hinter dieser Aussage? Ist das ein Trugschluss nach dem, was wir jetzt so alles gehört haben?
Ja, wenn du mich jetzt hier aufs dünne Eis führen willst. Zum einen ist die Modellierung von Elastomeren natürlich immer eine besondere Herausforderung für jegliche Software, also letztlich für alle Modelle, die wir physikalisch da zugrunde legen. Das geht nicht ohne Einschränkungen. Und auch bei der Annäherung ist die Simulation nur so gut wie die Eingabedaten für die Modelle, die wir gewählt haben. Wenn ich also falsche Annahmen über die Materialeigenschaften oder die Randbedingungen eingebe, bekomme ich zwar ein buntes Bild und vielleicht viele schöne Kurven, aber die Ergebnisse haben wenig mehr die Realität zu tun. Und hier ist eben das Fachwissen der Experten entscheidend. Man muss verstehen, wie das Elastomer als Werkstoff arbeitet und wie man die Materialmodelle richtig auswählt und an die Versuchsdaten anpassen kann.
Okay, dann gilt also auch hier der alte IT-Spruch Garbage in, Garbage out.
So sieht's wohl aus, Holger, ja.
Okay, schreckt das eigentlich in der Praxis ab?
Das kann natürlich sein und ist auch oft mein Eindruck, insbesondere für den Klein- und Mittelstand, wenn bislang keinerlei Erfahrungen mit solchen Modellen und Simulationen vorliegen und man eventuell die Investition in die Softwarelizenz aus guten Gründen scheut. Vielleicht ist das aber auch genau das Thema und der Inhalt dieses Gesprächs und ein guter Anknüpfungspunkt für uns, um hier das Eis zu brechen und wenn auch nur im Kleinen, damit zu beginnen.
Okay, dann versuchen wir den Ansatz mal. Wie überzeugst du denn Fachleute in der Praxis davon, dass Simulation trotz all der Einschränkungen, die wir jetzt mal so eben skizziert haben, trotzdem gut und richtig ist?
Gute Frage, guter Einwand. Natürlich mit gutem Beispiel vorangehen. Ich bin ja seit vielen Jahren in der Hochschule und in der Lehre aktiv und vermittle auch diese modernen Aspekte, insbesondere in meinen Masterkurven im Maschinenbaustudium. Damit werden die ersten Hürden natürlich schon mal kleiner bei den jungen Kolleginnen und Kollegen. Und weiterhin habe ich selbst auch viel Erfahrung mit Industrieseminaren und in einem engen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Fachgebiet, was sich natürlich hier auch immer anbietet. Heißt, ein enger Austausch und stets aktuelle Entwicklungen ist die Grundlage für diese fundierten Kenntnisse. Zusätzlich spielt natürlich das Argument der Kosten immer eine wichtige Rolle, dem es zu entgegnen gilt und für uns Simulanten immer zuerst die erste Frage, das erste Gegenargument ist, ihr seid ja zu teuer oder wie könnt ihr es denn billiger machen?
Ja, sind halt Simulanten, ne?
Genau, man muss es eben, und vielleicht ist das hier auch ein guter Einwand, als längerfristige Investition sehen, wenn man hier mit Kompetenzen aufbaut, jeder dann in seinem eigenen Haus, die sich aber aus meiner Sicht sehr, sehr schnell bezahlt macht. Insbesondere, wenn man damit Experimente einsparen kann und eine gemeinsame Lernkurve beschreitet.
Okay, das klingt als Plädoyer erstmal gut, sich ranzumachen. Aber gehen wir nochmal eine Ebene tiefer. Gehen wir nochmal auf diese Elastomere, die wir hier simulieren wollen. Warum sind Dichtungslösungen mit diesen Materialien jetzt so schwer zu simulieren?
Ja, jetzt kann ich natürlich erstmal sehr allgemein antworten. Elastomere zeigen, das wissen wir alle, ein recht komplexes mechanisches Verhalten. Sie sind nicht linear in ihrem Kraftwegverhalten, der noch abhängt von Temperatur, Belastungsgeschwindigkeiten und möglichen Alterungsprozessen sogar, die irgendwie durch die Umgebungsbedingungen kommen. Dazu kommen insbesondere bei Dichtungen in engen Bauräumen natürlich noch die Kontaktbedingungen. Also wie liegt die Dichtung an der Gegenfläche an? Wie reagiert die Dichtung mit der Gegenfläche? Und all das macht eine Modellierung sehr anspruchsvoll. Und man muss in der Realität die Modelle in die mathematischen Gleichungen übersetzen. Und das geht eben nur näherungsweise, wie wir vorhin ja schon besprochen haben.
Okay, da greift man also nicht in die Schublade und sagt, ich nehme das Modell und dann baue ich das auf, sondern da tastet man sich vor.
Genau, vielleicht kommen wir ja nachher nochmal da drauf.
Gut, aber lass uns das nochmal so ein bisschen, das war jetzt Theorie. Und lass uns mal einen O-Ring nehmen, einen klassischen O-Ring. Wie hilft hier eine Simulation weiter?
Ja, ein O-Ring ist natürlich ein sehr schönes und dankbares Beispiel, weil ein O-Ring mathematisch natürlich ein Torus ist, also ein doppelt gekrümmter Körper. Wenn ich mit meinen Kindern immer darüber rede, dann sage ich, es ist wie ein Donut. Das versteht man dann sehr schnell und einfach. Und das macht es eben auch einfach in dem Sinn, dass ich ja axialsymmetrisch modellieren kann, weil ich habe eine vorgegebene Rotationsachse und das reduziert meinen Modellierungsaufwand erstmal enorm. Ich kann aber da schon sehen, wie sich der O-Ring verhält, wenn ich ihn in die Dichtungsnut einbaue, wenn ich ihn bei der Montage verpresse. Wie groß ist die Kontaktspannung? Wie ist die Spannungsverteilung? Wie verformt sich der O-Ring unter Arbeitsdruck? Also wenn er von einer Seite Druck kriegt und irgendein Medium abdichten soll. All das kann ich schon sehen und damit verstehen, wie die Funktion dieser Dichtung in dem gegebenen Einbauraum funktioniert. Und möglicherweise sehe ich auch schon Schwachstellen.
Was wäre jetzt so eine klassische Schwachstelle, die du da sehen würdest?
Ja, da habe ich ja eben schon es kurz angedeutet, wenn ich natürlich einen O-Ring verbaue in eine vorgegebene Nut und gegen ein anderes Bauteil verpresse, dann gibt es immer einen Dichtspalt. Das ist ja genau der Spalt, gegen den der O-Ring abdichten soll. Wenn jetzt von der Fluidseite ein zu hoher Druck anliegt, also Öldruck, Gasdruck oder was auch immer das sein kann, dann kann es natürlich sein, dass der O-Ring in diese Dichtnut reinwandert. Wir sprechen ja dann von Spaltextrusion. Das ist so ein typisches Beispiel, was ich sofort in der Simulation erkennen kann und dann durch einen Wechsel des Werkstoffs, also zum Beispiel einen härteren Werkstoff oder Ausbilden anderer Radien, sofort konstruktiv was ändern kann.
Okay. Ja, das ist klar. Kommen wir zu einem etwas anderen Aspekt. Die Simulation geht ja oft einher mit bunten Bildchen und vielen Zahlen. Dann kommt so, heute sind wir ja alle Zahlen verliebt und glauben auch in vielen Bereichen an die Berechenbarkeit von Entwicklungen. Jetzt hast du eben schon gesagt, bei der Simulation ist das ein bisschen schwierig. Aber wird nicht auch diese Erwartung auch dann ein bisschen auf die Simulation übertragen, dass sie hier exakte und absolute Zahlen bringen müsste?
Da hast du natürlich recht. Das ist, glaube ich, der Klassiker schlechthin. Man muss aber an der Stelle ganz klar sagen, eine Simulation liefert uns im ersten Mal nur Tendenzen, also irgendwie sowas wie ein A-B-Vergleich und im ersten Schuss keine absoluten Wahrheiten. Wir lernen aber miteinander, wie die Dichtung funktioniert und bauen sozusagen Expertise auf mit jedem Schritt, mit jedem Modellierungsschritt, den wir tun und können dann entscheiden, ob bei Variante A eine höhere Flächenpressung als zum Beispiel bei Variante B vorliegt. Und das ist ein Erkenntnisgewinn und der hilft, wenn man sehr eng mit den Kollegen aus der Konstruktion zusammenarbeitet und dann versteht, wie die Dichtung überhaupt funktioniert. Und ob dann bei exakten Zahlen 2,1 oder 2,3 Megapascal als Anpressdruck anliegen, darüber wollen wir jetzt mal nicht streiten.
Okay, das sollte man dann aber auch hier bei diesem Thema wirklich festhalten. Die Simulation, die gibt dir eine Richtung für die Entwicklung vor, einer Dichtstelle, aber nicht über eine Nachkommastelle irgendeine Nachweisführung.
Genau, ja.
Wo siehst du denn die größten Chancen derzeit für die Simulation bei der Auslegung von Dichtstellen?
Also nach meiner Erfahrung und so wie ich das ja auch versuche zu verkaufen, liegen die Chancen natürlich eindeutig in der Phase der sehr frühen Produktentwicklung. Also kann ich sehr schnell verschiedene Varianten gegeneinander testen, letztlich A-B-Vergleiche machen, kann ich bestimmte Varianten ausschließen, weil sie vielleicht schon im Vorfeld wissentlich nicht funktionieren. Ich kann damit Tests sparen, ich kann dadurch Kosten einsparen und meiner Meinung nach ist die Geschichte Time to Market, wie man das ja immer so schön neudeutsch nennt, deutlich verkürzt und ich kann Risiken erkennen.
Ich glaube, die letzten beiden Punkte sind heute ganz, ganz zentrale Punkte, da Dichtungen ja auch immer themenrelevanter werden und eine immer höhere Funktion in den Produkten nehmen. Was sind denn die Grenzen der Simulation bei der Auslegung von Dichtstellen?
Gut, wenn du mich schon danach fragst, die sind natürlich auch schnell erreicht, wenn man glaubt, man könnte mit der Simulation die gesamte Realität abbilden. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, Medienbeständigkeit, Alterungseffekte aus den Umwelteinflüssen, jegliche Art. Dann natürlich Montagefehler, falls ein O-Ring irgendwie falsch oder exzentrisch eingebaut wird. Das kann man natürlich nur im Versuch und in der Praxis sehen. Da müssen wir in der Simulation immer von Idealfällen ausgehen, die es dann eben, so gut es möglich ist, auszuschließen gilt. Ja, das nennt man ja in der neuen Welt dann auch robuste Modellierung sozusagen.
Okay, aber gerade die Montagefehler sind ja ein sehr gutes Beispiel, weil man da ja oft bei Dichtungen relativ wenig Einfluss drauf hat. Sind natürlich auch alles Punkte, deren Grenzen, das siehst du ja eigentlich dem O-Ring dann auch nicht an und kommst zu falschen Schlüssen, wenn man die Simulation als Ganzes dann auch falsch versteht.
Das stimmt natürlich auch. Das ist sehr schnell und das kann sehr schnell teuer werden, insbesondere bei Dichtungen. Und das hast du eben auch schon angedeutet, das ist ja heute kein C-Teil mehr oder ein Teil minderer Qualität, sondern oft sind es systemkritische Bauteile, die eine zentrale Bedeutung für die Funktion von Komponenten, Anlagen und Produkten haben.
Gut, aber da sind wir noch mitten, ich sag mal, in der Entwicklung. die Bedeutung, dass Dichtungen kein Zetal mehr sind, hat sich ja noch nicht flächendeckend rumgesprochen. Und es wird auch leider viel zu oft übersehen bei der Auswahl und bei der Betrachtung von Dichtstellen und Dichtungen.
Leider, leider. Und das drückt natürlich auch in der Praxis die Ernsthaftigkeit aus, mit der man sich dieser Fragestellung rund um die Dichtungen nähert. Mhm. Aber ich kann als Beispiel nennen, ich hatte schon Kunden, die haben ihr komplexes Produkt als Sicherheitsbauteil einer LKW-Bremsanlage erst vollständig verstanden, als wir das Gesamtsystem im Rechner aufgebaut und modelliert hatten und uns die Funktion und die Reaktionen aller Bauteile, insbesondere auch der Membrandichtung an der Stelle, auf die unterschiedlichen Schaltvorgänge angeschaut haben.
Okay, das ist jetzt schön, dass Sie es dann auch verstanden haben, aber eigentlich erschütternd ist der Zeitpunkt, ne?
Ja.
Gut, ja, und wechseln wir mal von der Praxis in die Lehre. In der bist du ja auch hauptberuflich tätig. Was rätst du den Studierenden oder jemand, der in der Praxis sagt, wir möchten Simulation einsetzen? Wie sollte er oder sie am besten starten?
Ja, da gibt es natürlich kein Erfolgsrezept zu. Ich komme ja gerade aus meiner Mastervorlesung, von der ich vorhin gesprochen habe. Aber nehmen wir es mal wie im Leben an vielen anderen Stellen. Bestimmt ist hier das schrittweise Herangehen eine gute Idee. Das heißt, meine Empfehlung, erstmal mit einem einfachen Bauteil anfangen. Vorhin hatten wir den axialsymmetrischen O-Ring schon mal erwähnt. Der hat eine klar umrissene Struktur. Ich kenne seine Rotationssymmetrie und dann kann ich mich schon mal zweidimensional, also axialsymmetrisch, diesem Bauteil nähern. Ja. Dann kann ich im nächsten Schritt versuchen, die Grundlagen zu verstehen und kann auch in Absprache mit dem Kunden seine Erwartungen abklären. Was erwartet er denn überhaupt aus den Materialmodellen, die ich hier einsetze? Wie genau kennt er seine Einsatzbedingungen? Habe ich Temperaturschwankungen? Habe ich Schwankungen in den Umgebungsbedingungen und solche Dinge? Oder habe ich Druckstöße? Alles das muss ich natürlich irgendwie berücksichtigen. Und dann, wenn man das möglichst vereinfacht hat und hier die Sprache auf einen Nenner gebracht hat, ist natürlich der nächste Schritt, die Simulationen, die man tut, mit den Experimenten zu koppeln, die der Kunde entweder schon hat oder sich gerade überlegt, neu aufzusetzen. Und hier sieht man doch schon an den ersten Ergebnissen, wie sich das in den realen Versuchen abgleichen lässt. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. So entsteht Vertrauen in das Modell. Und wenn man dann eben weitergehen will, baut man sich natürlich in den Firmen oder in der Absprache mit den Kollegen immer mehr Know-how auf. Dadurch, dass man in Austausch kommt, kann Mitarbeiter schulen. Ja, an der Stelle ist es auch ratsam, vielleicht 2, 3 Leute zu haben, die sich vielleicht nicht regelmäßig, aber immer wieder mit Simulationsthemen beschäftigen, um dann Expertise von außen einzuholen und dann miteinander zu diskutieren, was die nächsten kleinen Schritte sind. Also es ist nicht damit getan zu sagen, ich fange heute mit Simulation an und heute Abend ist das Thema fertig. Das lehrt die Erfahrung, so funktioniert es eben nicht. Man sieht eben an der Stelle, das habe ich vorhin ja auch schon mal erwähnt, dass die Simulation kein Selbstzweck ist. Ja, wir stehen ja auch im Preiskampf und im Wettbewerbsdruck, sondern sie kann nur eben ergänzend ein praktisches Werkzeug sein, um da der Entwicklung der Konstruktion zu helfen.
Ja, letztendlich tangiert deine Vorgehensweise alle Bereiche, die man sonst so hat, dass man sagt, die Dichtung genau spezifizieren. Da hapert es ja dann auch schon oft ohne Simulation, ne? Ja. Und dann sich langsam vortasten. Und ich denke, ganz wichtig ist auch nochmal dieser Aspekt, erste Ergebnisse mit den realen Versuchen dann verproben. Weil da liegt ja dann auch wieder ein Wirtschaftlichkeitsaspekt drin. Das sind sicherlich weniger Versuche dann, die ich brauche, wenn ich vorher simuliert habe. Ja gut, und dann ist halt das klein anfangen und sich dann vortasten. Aber wagen wir zum Abschluss vielleicht noch einen Blick in die Zukunft. Wie wird sich die Simulation von Elastomerdichtungen denn in den nächsten Jahren entwickeln?
Ja, Blick in die Glaskugel, wie mit allem bei solchen Fragen. Was klar ist, und das ist ja auch eines meiner Leib- und Seelenthemen, dass die Materialmodelle natürlich immer besser werden. Ja. Wir verstehen immer bessere Fragen zu stellen an das Experiment. Also wie müssen wir Randbedingungen vorwählen? Wie müssen wir bestimmte Dinge eben einstellen, um die dann in den Rechnermodellen besser zu machen? Damit wächst auf beiden Seiten, also sowohl auf der praktischen Seite als auch auf der Simulationsseite natürlich das Werkstoffverständnis. Und dann, aber das ist ja seit Jahren auch bekannt, unsere Rechenleistung wächst immer noch exponentiell, glaube ich. Das heißt, die Ansprüche werden auch dadurch höher, weil wir immer genauer werden. Dann schwirrt über uns allen die KI. Man wird sehen, in welche Richtungen das gehen wird. Und dann wird man sehen. Aber ich weiterhin mein Plädoyer, Zusammenarbeit zwischen Modellierung und praktische Anwendung. Und ich glaube, dann wird jede Simulationstechnik ein sehr wertvolles und ein gut eingesetztes Werkzeug, mit dem wir gemeinsam Verständnis gewinnen. Und da ist immer noch Luft nach oben.
Ja, ich denke, das ist auch ein gutes Schlusswort. Ich danke dir erstmal hier an der Stelle, Herbert, für das Gespräch. Wir könnten zu vielen Punkten, hätten wir das noch unendlich ausdehnen können. Machen wir auch noch an anderer Stelle. Ja, schön, dass du heute da warst.
Ja, euch auch danke für die Möglichkeit, das hier zu machen. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Danke für den Austausch.
Okay, das war unsere heutige Podcast-Folge zur Simulation von Elastomerdichtungen. Ich hoffe, wir konnten ein paar Missverständnisse ausräumen und zeigen, Simulation ist zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt ein mächtiges Instrument, aber eben nur ein Werkzeug, das man verstehen und richtig einsetzen muss. Parallel dazu, zu diesem Podcast, wer sich weiter mit dieser Thematik beschäftigen will, Professor Dr. Baser bietet bei uns bei Iskatec Inhouse und Seminare zu diesem Thema an und es steht auch für Beratungen zur Verfügung, denn wir haben ja eben gehört, das ist ein Thema, da muss man Schritt für Schritt reinkommen. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Alles Dicht.